Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de zum MLS-Podcast. Wir sind angelangt bei Folge 209 und die MLS wiederum beim 33. Spieltag, heißt, uns steht der Decision Day bevor. Aber dazwischen liegt die Länderspielpause sowie, gerade schon erwähnt, Folge 209. Mit dabei, Anne.
Hallo.
Vincent ist leider etwas erkältet, der hat es nicht geschafft. Aber...
Also, das ist die offizielle Meldung. Eigentlich liegt es aber daran, und das ist der Unterschied zwischen Vincent und mir, während ich ein Team habe, was mich seit sehr vielen Jahren immer wieder frustriert und enttäuscht, sehr kontinuierlich frustriert und enttäuscht, hat er auch ein Team, was ihn immer wieder frustriert und enttäuscht. Beide Teams haben in den letzten Wochen wirklich scheiße gespielt. Aber ich stehe dazu, ich quäle mich dadurch, während er völlig resigniert und die MLS ignoriert und deswegen auch gesagt hat, ich bin heute nicht dabei. Kein Bock auf Sporting Kansas City.
So kann man es natürlich auch nennen. Mir kam gerade, als ich unter der Dusche stand, eine Idee. Und zwar hat mir ja vor geraumer Zeit das Spielerquiz. Haben wir dann irgendwann verworfen, die Idee.
Weil wir und gefühlt, sind die Spieler ausgegangen?
Ja, weil die Spieler uns ausgegangen sind. Zumindest die, die man kennt. Dann dachte ich mir, gut, ich habe heute ein Trikot von einem MLS-Team an. Und ich gebe dir jetzt ein paar Hinweise und vielleicht errätst du ja, von welchem Team das ist. Was hältst du davon?
Also es ist schon mal nicht Portland.
Richtig, das ist klar. Auch ich habe noch so viel Würde, dass ich kein Portland-Trikot trage. Wobei ich tatsächlich eher den Trikot von der Timbers tragen würde als eins von Miami. Unter Miami wohlgemerkt.
Okay, guter Punkt, ja.
Ich mache das mal ein bisschen spannend. Und zwar würde die MLS-Saison jetzt vorbei sein, die Regular Season, hätte dieses Team, wo ihr drauf steht, noch gute Chancen auf den MLS Cup.
Okay, das Team ist also schon sicher in den Playoffs, vermute ich.
Korrekt, die sind in den Playoffs. Ich wollte gerade tatsächlich sogar einen Platz sagen, aber das wäre halt ein bisschen zu offensichtlich. Deswegen bin ich froh, dass ich meinen Maul gehalten habe. Aber was gibt es zu dem Team zu sagen? Ist tatsächlich schon etwas länger dabei. Wie kann man das jetzt beschreiben, seit wann die dabei sind? Sagen wir es mal so, die gehören zu den Teams, die länger dabei sind als andere Teams.
Ich habe gerade drei Teams in der engeren Auswahl, die schon sehr lang dabei sind.
Sehr lange jetzt
aber
nicht.
Länger ist ja, es gibt ist ja Teams, ein dehnbarer Begriff.
Es gibt Teams, die länger dabei sind, sozusagen deutlich länger, aber unser Team, das hat schon zu Zeiten existiert, wo so mancher Trainer noch aktiver Fußballer war. Muss nicht unbedingt in der MLS sein. Ja, ist tatsächlich in der Western Conference, also im Westen. So weit gehe ich. Und man kann sagen, dass dieses Team streng genommen, wenn man jetzt nach der Region geht oder nach Prestige, zwei Rivalen hat.
Oh, zwei Rivalen? Das haben aber so viele Teams zwei Rivalen.
Ja. Wobei einer dieser Rivalen, wie kann ich es beschreiben?
Du hast aber kein Sounders-Trikot an, oder?
Nee.
Okay.
Einer der Rivalen ist auf alle Fälle bekannt für eine gute, kann man das jetzt beschreiben, ohne dass ich es tue. Komm, ich möchte, das ist jetzt das erste Team, deswegen komme ich ein bisschen entgegen. Der eine Rivale ist bekannt für seine gute Jugendarbeit in der MLS und das andere Team ist tatsächlich relativ neu in der MLS.
Okay, ich hatte als Vermutung vor diesem Tipp Rearsford Lake und Houston, Gute Jugendarbeit würde ich sagen Dallas und neu dabei Austin und dann wäre es ja Houston.
Wir haben mal ein Problem.
Hast du überhaupt ein Houston-Trikot?
Ja, das Kick-Child-Kennster-Trikot aus, ich glaube, 2019 ist es. Ja, ist glaube ich aus 2019. Ja, das habe ich an. Tatsächlich habe ich mir vorhin angeschaut, habe ich mir überlegt, das wäre doch jetzt mal was, anhand irgendwelcher Fakten über die Teams draufzukommen, was mit dem Trikot ich trage. Jetzt wisst ihr alle da draußen, dass ich am 8.10., wo wir das aufnehmen, ein Trikot von Houston Dynamo trage.
Der Typ mit dem Houston Dynamo-Trikot, der dich heute in der Bahn angerempelt hat, das war Daniel.
Weil ich auch so viel Bahn fahre, genau. ja, was gibt's zu sagen zu MLS? Um jetzt mal wirklich drauf sprechen zu kommen, ich glaube, wir können den Westen ziemlich schnell abhaken, oder?
Ja, also ich finde, in beiden Conferences hat sich ja das Allermeiste entschieden.
Ja.
Da ist ja jeweils nicht mehr viel Platz übrig. Aber ich meine, es gab jetzt auch keine wahnsinnig großen Überraschungen.
Ich sag mal so, im Westen kämpft Vancouver noch um die, kann man das jetzt nennen, nicht um die Wildcard, aber das ist ja so kompliziert wieder, dieses Playoff-System. Um das jetzt für euch da draußen verständlich zu machen, Platz 1, First Round Bye Week. Dann spielen währenddessen Platz 8 gegen Platz 9 in einem
Extraspiel.
Three, soweit ich weiß.
Das ist das da schon Best of Three?
Ich meine, es ist Best of One tatsächlich. So also wir bei der
ja, genau, ich meine auch ein Spiel.
Ich meine, es ist Best of One. Der Gewinner spielt dann gegen den Sieger der jeweiligen Conference. Und Platz 2 bis Platz 7 spielen halt auch so gegeneinander. 2, 7, 3, 6, 4, 5. Und das ist ein Best of Three definitiv. Das war auch letztes Jahr so.
Ja, ja, genau.
Die haben das Format ja beibehalten. Ja, was soll man groß dazu sagen? Ich finde es ein bisschen kompliziert. Du hast ja doch, glaube ich, als, ich will nicht sagen, als Sieger von der Conference eine schlechtere Ausgangslage, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir haben ja letztes Jahr schon über das Playoff-System geredet. Weiß ich nicht. Ich werde nicht warm damit.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die Fans das so cool finden. Ganz früher gab es ja die Variante Hin- und Rückspiel. Jetzt haben sie halt drei Spiele draus gemacht, sodass ein Team zwei Heimspiele haben wird und das andere Team ein Heimspiel. Weiß nicht, ob das so notwendig ist. Ja, gut, vielleicht schon, wenn beide Spiele jetzt bei unentschieden waren oder in dem einen Spiel haben die einen gewonnen und in dem anderen die anderen. Und vom Ergebnis her ist es auch das Gleiche. Aber da hätte man noch weiter das Elfmeterschießen machen können.
Definitiv.
Aber ich meine mich zu erinnern, dass es im letzten Jahr gar nicht so oft zu dem dritten Spiel kam, sondern dass sich meistens das schon in den zwei Spielen geklärt hatte.
Ja, lag halt daran, dass es entweder ein Unentschieden gab oder sonst irgendwie. Ich meine, wenn jetzt ein Team 1-0 gewinnt und das andere Team im Rückspiel 2-0 gewinnt, da geht es, soweit ich weiß, trotzdem in den Tiebreak. Soweit ich weiß. Aber es gab ja auch da keine Verlängerung, darf man ja auch nicht vergessen. Das ging ja nach 90 Minuten dann direkt ins Elfmeterschießen. War, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
Ja, wenn man auf die Verlängerung verzichtet, finde ich das übrigens gut. Also dann von mir aus gleich ins Elfmeterschießen, aber der Quatsch mit der Verlängerung ist immer nervig.
Verlängerung eh. Macht euch lieber gleich Elfmeterschießen. Ja, was gibt's sonst zu sagen beim Westen? Vielleicht haben wir mal die Teams.
Zu sagen gäbe es noch, der Zweitplatzierte würde dann gegen den Siebtplatzierten spielen.
Habe ich doch gerade gesagt.
Der Drittplatzierte gegen den hast du es gesagt?
Ja.
Nach dem, also sagen wir es mal so, Platz 1 hat es eh noch am leichtesten, weil die spielen gegen den Gewinner von der Wildcard-Runde. Das heißt, die haben schon ein Spiel mehr in den Füßen. Aber auch da haben wir ja in der MLS schon gelernt, das ist nicht immer der Vorteil.
Eben, definitiv. Um mal kurz den Westen abzuhaken. Also wie gesagt, da ist schon die komplette Playoffs entschieden, nur die Platzierungen. wird noch ein bisschen offen sein. Die Galaxy hat alle Voraussicht nach den ersten Seed. So, Platz 1 sicher. Gefolgt vom LAFC. Die haben aber noch zwei Spiele und noch die Möglichkeit, auf Platz 1 zu kommen. Platz 3, Sounders punktgleich mit Salt Lake auf der 4. Können aber nicht mehr eingeholt werden. Heißt, die haben sicher ein Heimspiel oder zwei Heimspiele eventuell. Houston auf der 5. Die Rapids auf der 6. Minnesota auf der 7. Vancouver auf der 8. Portland auf der 9. Ich weiß es nicht, wie es bei Portland ist, zwecks Tiebreak und Spiel gegen Minnesota, ob die noch über den Strich kommen können, also auf Platz 7, dass sie aus der Wildcard raus sind. Die Whitecaps haben noch gute Chancen, die können sogar noch Fünfter werden, da sie noch gegen, oder dass sie noch zwei Spiele haben, sagen wir es mal so. Und am letzten Spieltag, Portland spielt gegen die Sounders, da kann man sich schon mal warm schießen, Seattle. um das kurz abzuschließen, unterm Strich, Austin, Dallas, St. Louis, Kansas und San Jose.
Wir hatten uns doch in der letzten Folge über Austin unterhalten und dass da einiges in der Kabine nicht stimmt, nachdem Drioso da nicht die nettesten Dinge retweetet hatte. Er hatte sie zwar wieder gelöscht, aber sie waren trotzdem da. Jetzt gab es die Trainerentlassung. Also das, was er mit seinen Retreats auch gefordert hatte, ist denn jetzt tatsächlich, hat jetzt stattgefunden. Gut, wahrscheinlich als Reaktion, weil sie es nicht in die Playoffs geschafft haben.
Ja. Ich bin gespannt, ob noch mal andere Köpfe rollen werden. Das werden wir natürlich dann sehen, nachdem die MLS-Saison vorbei ist. Ich nehme jetzt mal Vincent, ist leider nicht da, aber glaubst du, es ist die Zeit langsam, Trainer zu kicken, oder ist ein Finale im US Open Cup zu viel wert, als dass du ihn rausschmeißen kannst?
Also, ehrlich gesagt, finde ich schon, dass es jetzt an der Zeit ist, Vermees da mal rauszunehmen, weil er auch schon so wahnsinnig lange Trainer ist. Und es ist jetzt leider nicht das erste Mal, dass Sporting Kansas City eine wirklich verbrauchte Saison hat. Von daher, also ich fände es besser, sagen wir es mal so. Und klar, sie waren zwar im Finale vom US Open Cup und sind damit auch im Champions Cup, aber was bringt's am Ende? Also, du willst doch lieber den MLS Cup holen als den Champions Cup.
Ich muss es eh fragen. Wenn jetzt Team XY den MLS Cup gewinnt, sind die dann auch drinnen? Weil es stehen da schon 6 Teams fest. Oder wie viele Plätze haben die?
Nee, also fest drin sind bereits.
Ich hab's gerade auf einem 6 von 10.
Columbus Crew ist als Leagues Cup Gewinner schon qualifiziert. LAFC ist qualifiziert, weil sie Leagues Cup Runner-Up waren, also wahrscheinlich, weil sie mit im Finale waren. Dann Leagues Cup dritter Platz, die Rapids ist qualifiziert. US Open Cup Finalist, Sporting Kansas City ist Finale.
Ich sehe es hier.
Dann der kanadische Champions Cup wahrscheinlich. Ich habe vergessen, wie dein Turnier heißt. Vancouver ist drin.
Championship Champions.
Championship, genau. Dann Supporters Shield Gewinner. Wir sagen mal noch nicht, wer es ist. Das wird eine Überraschung für die Eastern Conference. Und die LA Galaxy als mindestens Platz 4 im Supporters Shield Rennen. Und qualifizieren kann sich jetzt noch ein weiteres Team aus dem Supporters Shield Rennen. Also der ersten 4. Dann der beste Platz sozusagen aus dem nicht Supporters Shield, aus der Nicht-Supporters Shield Gruppe, also in dem Fall Western Conference und der MLS Cup Champion.
Ja, theoretisch kannst du einfach den Sounders das Ding geben. die Sounders haben es vor 2 Jahren gewonnen. Von daher.
Na gut, sie haben ja noch eine durchaus gute Chance, sich zu qualifizieren über den
über
den Top Seed.
Über Supporters
Shield. Ja, weil LA Galaxy und LAFC sind schon qualifiziert. Also könnten sie über den Top Seed Western Conference noch ziehen. Möglich ist es also.
Eben.
Dann müssen sie auch nicht extra den MLS Cup gewinnen.
Ach, meinetwegen kann das Team gewinnen, wo Inter Miami schlägt. Ob es das im Finale ist oder davor, ist mir egal. Hast du noch was zum Westen?
Hast du mitbekommen, dass es bei der LA Galaxy ein Transfergerücht gibt?
Es gibt regelmäßig Transfergerüchte zur
Galaxy. Oder anders formuliert. Es befindet sich derzeit ein Spieler angeblich im Training von LA Galaxy, den kennt man in Deutschland, vor allem in Berlin, aber man kennt ihn in Deutschland. Allerdings ist er unter den Fußballfans nicht der allerbeliebteste. Und unter den Internetnutzenden, Social-Media-nutzenden Menschen auch nicht. Weißt du, wen ich meine?
Wo hat er gespielt?
Bei Hertha.
Nur bei Hertha oder
wo noch? Ich meine ja.
Nur?
Ich glaube noch in unterklassigeren Ligen, bei anderen Teams, aber in der höheren Liga bei Hertha.
Fußballfans keinen guten Ruf. Position?
Oh, ich glaube Stürmer.
Stürmer.
Mittelfeld. Naja, nicht ganz. Rechts außen.
Vorname?
Nader. Also, wenn es jetzt noch nicht Klick gemacht hat.
Ja, ich weiß es. Unglaublich.
Es ist Monsieur Jindau, den man oftmals weniger als Fußballer kennt, weil er jetzt noch nicht die krasseste Karriere fußballtechnisch hatte. Er hat bei Hertha 2 gespielt, sondern den man vor allem über seine Social-Media-Aktivitäten kennt, die nicht immer die positivsten sind. Und ja, Gerüchten zufolge trainiert er zurzeit bei LA Galaxy mit. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht unbedingt, dass es da zu einem Vertrag kommt. Und wenn, dann vielleicht bei LA Galaxy 2 für MLS Next Pro. Weil, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, warum sollte LA Galaxy ihn verpflichten? Der hat ja nie großartig Profifußball gespielt. Außer bei Hertha 2 und also ich glaube, für Hertha selbst hat er nicht wirklich viele Spiele gemacht.
Du holst ihn eigentlich eh nur für Prestige, weil du den deutschen Markt damit erobern willst. Das ist ein Prestige-Transfer, aber das ist einfach nur dämlich, weil du hast einen Marco Reus. Also
ja, genau. Also sie brauchen
für so einen würde ich niemals im Leben einen International Slot verschwenden. Wenn, dann muss es unangefochtener Startelf-Spieler sein, beziehungsweise ein Spieler sein, den nur Spiel für Spiel von der Bank kommen, bringen kannst du, wenn er seine Tore macht oder sein Spiel macht.
Ja. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es da zu einer Verpflichtung kommen wird. Vielleicht hat er auch nur für ganz viel Geld dafür gesorgt, dass er da mittrainieren darf. Vielleicht steht er in Verhandlungen für LA Galaxy 2. Das ist eher so meine Vermutung, dass es so in die Richtungen gehen wird. Also entweder dafür gezahlt oder
ja, eben.
Halt für LA Galaxy 2, aber nicht für
eben.
Fürs MLS-Team. Die brauchen an der Position meines Erachtens keine Verstärkung.
Eben. Wir halten euch auf dem Laufenden, was eine eventuelle Verpflichtung angeht. Und machen eine kurze Pause, oder?
Ja.
Ja, dann bis gleich hier auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Wir sind zurück aus einer kleinen Pause hier auf meinsportpodcast.de bei unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade eine kleine Reise unternommen. Und zwar waren wir bis eben im Westen und reisen jetzt in den Osten der MLS. um genau zu sein, in die Eastern Conference, die ein bisschen spannender ist als die Western Conference, weil noch ein paar Teams in die Playoffs kommen können. Spoiler vorab, Platz 10, nicht mehr. Da gab es ja letztes Jahr, Anne, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, auch ein Team, wo auf Platz 10 stand und kurz vor Ende nicht mehr in die Playoffs kommen konnte. Damals war es, glaube ich, aufgrund der Tiebreak-Rule, in dem Fall, in diesem Jahr ist es FC Toronto, die schon 34 Spiele haben und halt unterm Strich stehen. Und wenn du unterm Strich stehst, dann ist das kein gutes Zeichen mehr bei 0 restlichen Spielen. Die Conference gehört aber dir. Zumindest deinen New York Red Bulls. Möchtest du was dazu erzählen?
Die sind schon wieder... Sie hatten ja alles in der Hand, haben alles aus der Hand gegeben, weil also die Leistung der letzten Wochen war ja katastrophal. Da kam ja eine Enttäuschung nach der anderen Enttäuschung. Also von daher ist man jetzt sehr verdient, sehr weit unten wieder. Also sie sind weiterhin qualifiziert und sie können, also sie werden auch nicht mehr in die Wildcard-Runde kommen müssen. So viel steht schon mal fest. Aber ja, aktuell auf Platz 7 können natürlich nochmal nach vorne springen. Ein bisschen, aber auch nicht so wahnsinnig weit. Ja, also das war nichts die letzten Wochen. Und also sagen wir es mal so, als Red Bulls-Fan weißt du, was dich erwartet in den Playoffs? Aus in Runde 1. Viel höher gehen die Erwartungen, glaube ich, bei keinem. Von daher, ja, die Fans vor Ort können sich dann nochmal ein Spiel ansehen, höchstwahrscheinlich. Weil man ja auch die Möglichkeit, ein Heimspiel zu haben, aus der Hand gegeben hat. Und dann ist Saisonende. Davon kann man mal ausgehen. Und ansonsten, ich hätte zu Toronto was. Toronto hat nämlich jemanden verpflichtet. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Einen uns durchaus Bekannten. Nämlich Sebastian Giovinco ist zurück. Allerdings nicht mehr als Spieler, sondern als Clubbotschafter. Und ich weiß gar nicht, ich habe das bisher bei den anderen MLS-Teams noch gar nicht so mitbekommen, dass sie mit Clubbotschaftern arbeiten. Aus der NWSL hatte ich das aber bereits mitbekommen, da ist das ähnlich gemacht worden. Und ja, er wird jetzt halt den Club bei verschiedenen, vor allem Social-Media-Formaten vermute ich, aber auch Events dann vertreten, ein bisschen Werbung für sie machen. Vielleicht ein bisschen durch Kanada reisen, auch vielleicht ein bisschen durch die USA. Und ja, ist natürlich einer der beliebtesten und bekanntesten Spieler von Toronto gewesen. Von daher passt
es auch 2019 gut. Ist er gewechselt damals. Der quasi MLS verlassen, da gab es diesen Podcast noch nicht. Ey, ich könnte, du hättest mich fragen können, ich hätte gesagt, ja, 21, 22 ist er gewechselt, keine Frage, der ist noch nicht so lange weg. Die Güte, Hilfe.
Aber das spricht ja für ihn, dass wir ihn noch so gut in Erinnerung haben und immer noch wissen, ja, der war bei Toronto, der hat denen so oft geholfen, überhaupt in die Playoffs mitzukommen und war einer der wichtigsten Spieler für dieses Team. Und es fühlt sich für uns so an, als hätte er das Team erst vor kurzem verlassen.
Also, um es zu vervollständigen, der hat 114 MLS-Spiele, 68 Tore, 41 Vorlagen. Ich glaube, man muss nicht mehr zu der Statistik sagen, dass sie einfach bombastisch ist.
Ja, genau. Ansonsten, Chancen haben noch, aber schwierig auf jeden Fall. Philly und Atlanta. Raus sind bereits Nashville und New England. Sowie Chicago. Und über Chicago können wir direkt mal sprechen, weil da gab es ganz heute frisch, also heute ist Dienstag, eine Meldung. Da ist ein ebenso allseits Bekannter verpflichtet worden. Und die erste Frage, die man so im Internet zwischen verschiedenen Fangruppen lesen konnte, war: Chicago Fire Fans, geht's euch gut? Wer ist denn da verpflichtet worden?
Ein Quiz für euch da draußen. es gibt ein Spiel auf dieser Welt. Also, du kannst Chicago Fire 1 Milliarde Euro geben. Und sie können sich irgendeinen Spieler raussuchen und der würde sofort unterschreiben. Die kriegen einen Jahresvertrag, 1 Milliarde Gehalt, wird sicherlich jeder machen. Aber es gibt einen Spieler da draußen, der würde das nicht machen. Und das ist Gio Reyna. Denn davor hält der Vater seine Hand hin, weil ich glaube, unter Craig Berhalter würde man nicht spielen wollen als Gio Reyna. Nicht wahr?
Nee.
Das Schlimme ist, er ist ja nicht nur Head Coach geworden, sondern er ist ja auch noch Sportdirektor oder Director of Football, was gleichzeitig jetzt mit dem Sportdirektor ist. Ich weiß nicht, ich...
Na gut, es hat den Vorteil, dass er jetzt die Entscheidungen auch trifft und ich vermute ehrlich gesagt, dass er das auch als Klausel mit dazugenommen hat oder erwartet hat, weil man erlebt ja irgendwie zu oft, dass jemand zwar Trainer wird, aber letztendlich gar nicht die entscheidenden Transferentscheidungen treffen darf. Und ja, wie gesagt, ich vermute, es war seine Bedingung, dass er auch da freie Hand bekommt. Und er hat ja Erfahrung, so ist es nicht. Und was da so in den letzten Jahren von den Sportdirektoren von Chicago Fire entschieden wurde, war vielleicht auch nicht immer das beste Händchen. Von daher ist das vielleicht gar nicht die allerschlechteste Variante.
Trotzdem, ich meine, nein, das ist auf allen Ebenen ist das falsch.
Naja, welchen Platz hat Chicago Fire?
Du kannst die Frage jede Saison am 33. Spieltag stellen. Welchen Platz hat Chicago Fire? Und die Antwort wird immer sein, sie sind unterm Strich, selbst wenn alle Teams in die Playoffs kommen würden, würde Chicago Fire trotzdem irgendwie einen Weg finden, nicht in die Playoffs zu kommen, weil es einfach Chicago Fire ist.
Sie sind in der Eastern Conference auf dem letzten Platz. Gut, in der Gesamttabelle sind sie nur auf dem vorletzten Platz, denn die Earthquakes sind noch schlechter. Aber tatsächlich muss Chicago Fire irgendwie endlich mal eine Lösung finden. Und an der haben sie seit wahnsinnig vielen Jahren gearbeitet, aber nie gefunden. Es gab Jahre, da haben sie extrem viel Geld in ihren Kader gepumpt und haben dann sehr viele osteuropäische Transfers zum Beispiel gemacht. Die haben nicht so richtig gezündet. Sie haben bekannte Spieler geholt, beispielsweise Bastian Schweinsteiger. Auch das hat nicht so richtig gut gezündet, außer einmal Playoffs. So, von daher investierst du jetzt mal das Geld in den Trainer. Der wird mit Sicherheit über 1 Million Dollar verdienen. Und gibst ihm freie Hand. Es ist durchaus natürlich auch ein Trainer, der viel Erfahrung hat. Und schaust mal, wie sich das entwickelt. Weil viel schlechter werden kann es im Prinzip ja nicht. Es kann nur besser werden. Und jetzt hat er erstmal ein paar Monate Zeit, sich den Kader zusammenzustellen, den er braucht. In meinen Augen hat Chicago nämlich in den letzten Jahren immer wieder auch die gleichen Fehler gemacht, dass sie sich irgendwelche random Transfers aus ja viel Osteuropa geholt haben, aber ihre eigenen guten Spieler, mit denen oder aus denen man hätte Potenzial ziehen können, die haben sie an der Stelle nicht richtig gefördert, sondern haben sie dann oftmals auch noch getradet, was durchaus bitter ist. Von daher, probier's mit Berhalter. Wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn am Ende der nächsten Saison wieder entlassen. Aber probiert hast du's. Und wie gesagt, zu viel schlechter werden kannst du für die Chicago Fire nicht. Außer sie ändern mal wieder das Logo. Das wäre natürlich auch mal wieder Zeit.
Ja. Schauen wir mal, was mit dem jetzigen Trainer wird. Dessen Vertrag, der mir nach wohl nicht fortgesetzt wird. Er hat auch nicht überzeugt, muss man sagen. Von daher ist es eigentlich nur der richtige Schritt, ihn vor die Tür zu setzen und zu schauen, dass es besser wird.
Ja. Die Chance, in die Playoffs zu kommen, haben ja noch Philly und Atlanta. Philly hat als nächstes ein Heimspiel gegen Cincinnati. Cincinnati hat gerade irgendwie schon wieder so eine merkwürdig schwache Phase. Allerdings, Philly hat jetzt auch nicht die stabilste Phase. Das erklärt auch, warum sie unterm Strich sind. Also wird das eine sehr spannende Partie werden. Und Atlanta, ja, die haben eigentlich auch eher eine schwache Phase. hin und wieder mal so positive Ausrutscher. Aber gut, wir haben es ja in der letzten Folge auch schon besprochen. Da ist ja quasi keiner mehr im Kader, mit dem man spielen könnte. Und sie müssen auswärts gegen Orlando ran, die zuletzt bis auf einen Ausrutscher gegen die Crew ziemlich stabil waren und die ein sehr, sehr harter Gegner sind. Allerdings überlege ich gerade, ich weiß gar nicht, ob die Partie stattfinden kann oder ob die örtlich verlegt werden wird, weil natürlich die Situation in Florida gerade wettertechnisch ein bisschen problematisch ist. Also da könnte es eventuell auch nochmal zu Änderungen kommen, dass entweder die Partie verschoben wird oder halt ja woanders gespielt wird.
Das scheint genauso wie mit
ansonsten
Inter Miami.
Haben die ein Heimspiel? Oh ja, gegen die Refs. Ja, auch, genau, definitiv die gleiche Sache. Vielleicht dreht man es in dem Fall, dass man, dass dann die jeweiligen Auswärtsteams dann doch zu Heimteams werden und man dann halt in New England und Georgia spielt. Ja, außerdem,
Oberhaltestrich ist. Kann nicht gehen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es daran gerade scheitert, bin ich mir nicht sicher. Oberhalb des Striches aktuell sind Montreal und DC United. Montreal spielt zu Hause gegen den New York City FC. Das wird auch so eine Partie, glaube ich, die nicht so richtig gewiss ist. New York City FC hat gute Momente, aber zuletzt auch gestrauchelt, beispielsweise gegen Philly, die eigentlich jetzt nicht die allerstärksten sind. Und Montreal, gut, die haben gegen die Refs ein wenig gestrauchelt, da hatten sie nur ein 2-2, aber sie mussten auch auswärts ran. Aber ansonsten haben sie zuletzt überraschend okay gespielt. Also das könnte auch eine ganz interessante Partie werden. Während ja DC United zu Hause spielt gegen Charlotte, wird, glaube ich, fußballerisch jetzt nicht die allerschönste Partie werden. Aber da gehe ich eher davon aus, dass DC den Heimvorteil nutzen kann und sich dann qualifiziert für die Playoffs. Also man muss auch ehrlich gesagt sagen, DC und Montreal müssen nur ihre Spiele gewinnen oder es würde ein Unentschieden reichen. Und sie sind qualifiziert. Sie dürfen nur nicht verlieren.
Muss ich mal kurz nachschauen. Tatsächlich würden beide verlieren und würde Philly und Atlanta gewinnen. Dann wäre zumindest Punkt 1 beim Tiebreak Total Number of Wins per Match ausgeglichen. Alle 10. Dann Punkt 2, Goal Differential per Match, in Klammern Goals, 4 per Match minus Goals against per Match. So, schauen wir mal drauf. Aktuell, die haben ja alle eine scheiße Offensive und Defensive. DC United hat minus 15, Montreal minus 18, Philly 8, Atlanta minus 4. Heißt, wenn DC und Montreal verlieren und Philly und Atlanta gewinnen, dann sieht's gut aus. Gehen wir davon aus, DC United verliert 4-0 und Montreal verliert 1-0. Dann stehen wir beide bei minus 19. Und dann zählt das geschlossene Tor. Also es ist quasi wie in der Bundesliga mit einem direkten Vergleich. Und ganz zum Schluss, wenn irgendwie alles gleich ist, was es eigentlich geben kann, kommt ein Cointoss. Aber das ist erst die 9. Option.
Wobei dir auch mal das, witzig wäre.
Gab's, glaube ich, bei der WM.
Stell dir vor, du bist nicht für die Playoffs qualifiziert.
War das fast zu einem Cointoss gekommen, wegen ein, zwei gelbe Karten und ein. Also. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar bei Mexiko oder so. Hätten die irgendwie eine Karte mehr bekommen oder die anderen eine Karte weniger oder irgendwie so, vielleicht verzwickt war das, dann hätte er wirklich einen Münzwurf entscheiden müssen.
Es wäre auf jeden Fall ein interessantes Phänomen.
Definitiv.
Es gibt von Cincinnati übrigens auch noch eine Meldung. Die sind ja schon sicher qualifiziert, für die sieht es auch soweit ganz gut aus, sind aktuell auf Platz 3 mit 56 Punkten, die können nicht mehr eingeholt werden, von daher passt das. Allerdings mussten sie in dieser Woche eine Mitteilung machen. Es geht dabei um einen Spieler, der aktuell verliehen ist. Er ist aktuell nach Ecuador, glaube ich, verliehen. Und soll am Ende der Saison eigentlich wieder zurückkommen. Allerdings hat dieser Spieler, nach Quito. Und das Problem ist, dieser Spieler ist Marco Angulo. Und der ist in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, jetzt vor kurzem. Und ist dabei auch verletzt worden. Wie lange er ausfallen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wie gesagt, er sollte zum Ende des Jahres wieder zurückwechseln. Und das Interessante an ihm ist, er hat vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren, seinen Bruder ebenfalls schon durch einen Verkehrsunfall verloren. Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen bitterer. Also drücken wir mal die Daumen, dass er sich schnell erholt, ohne große Folgen erholt und dann künftig auch weiterhin professionell Fußball spielen kann. Aber ja, das war keine so schöne Meldung, die Cincinnati da verkünden musste.
Nicht nur das. Also die Meldung, die ist von heute oder von gestern, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es auch mal gerade nachgeschaut. Sein Teamkamerad Robert Capesas oder Cabezas ist tatsächlich, glaube ich, ums Leben gekommen bei diesem Unfall. Es war auf der Autobahn in Kyoto.
Ja.
Und er reiste, wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, mit Marco Angulo zusammen. Und er befindet sich in einem kritischen Zustand.
Voll die Downer-Nachrichten,
ja,
hier gerade.
Da weiß man natürlich auch nicht, wie man darauf irgendwie antworten soll. Da wünscht man natürlich nur dem Verein, vor allem natürlich der Familie, das Beste. Ich meine, es ist immer schlimm, so einen Verlust hinzunehmen. Gab ja auch hierzulande ein paar junge Talente, die ebenfalls bei so einem Unfall ums Leben gekommen sind. Wolfsburg, Hannover, ich glaube, bei Bremen gab es mal einen. Ist immer scheiße. Vor allem, wenn die jünger sind als ich, und ich bin ja nicht gerade mal alt, ist nicht schön. Da hoffe ich natürlich, dass Marco Angulo bald wieder auf den Beinen ist und wieder kicken kann.
Absolut. Wer zwar nicht kicken kann, aber dafür wirklich rennen kann wie ein Stier, ist der Bodyguard von Messi. Der hat irgendwie alleine in den letzten Spielen, gab es etliche Videos von ihm, wie er wieder durchgezündet ist, weil da wieder irgendwelche Fans auf das Spielfeld gerannt sind. Und das ist wirklich beeindruckend, was für ein Tempo der Mann hat. Und wer seinen Körperbau kennt, der weiß, das ist jetzt, also ist schon ein Schrank von Mann. Und dann flitzt er da wie eine Gazelle über den Platz und verhindert, dass die Leute zu nah an Messi kommen oder zu sehr klammern können oder ihn gar verletzen könnten. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen nervig, dass da immer wieder Leute aufs Spielfeld rennen und auch immer wieder während der Partie. Und das sind ja nicht so die klassischen Flitzer, die irgendwie zwischenzeitlich vielleicht auch mal ganz unterhaltsam sind, sondern das sind halt immer wieder irgendwelche Jugendlichen vor allem oder Kiddies, die dann da auf den Platz rennen, um da unbedingt ein Selfie mit Messi machen zu wollen. Messi an sich scheint tatsächlich ein recht netter Kerl zu sein. Der hat bis dato, glaube ich, noch keinen von diesen Fans irgendwie weggestoßen oder so. Sondern selbst wenn der Bodyguard früher da ist und verhindert, dass der Fan zu nah an Messi rankommt, dann macht Messi trotzdem oft noch den Schritt, gibt ihm kurz das Foto und dann wird die Person vom Platz entfernt. Aber ja, mich nervt es ehrlich gesagt wahnsinnig, dass das immer noch möglich ist. Und gerade bei den Heimspielen von Miami passiert das irgendwie gefühlt ganz schön oft. Vielleicht sollte man dann endlich mal, gut, sie arbeiten ja in ihrem Stadion, aber
die arbeiten an ihrem Stadion, was in 3 Jahren nicht mehr ausverkauft sein wird.
Ja, das ist der
aber
Punkt.
Aber mir doch scheißegal.
Übrigens bei ihrem letzten Heimspiel war das, hat man viele Fotos von Fans gesehen, die Schilder hochgehalten haben. Darunter beispielsweise von einem kleinen Mädchen, was ein Plakat hochgehalten hat in Form eines Fußballs, auf dem auf dem Stand, dass sie die Schule schwänzt, um Messi zu treffen. Ein anderer schrieb, dass er die Arbeit schwänzt, um Messi zu sehen. Und ja, wird irgendwie gefeiert. Fühle ich jetzt nicht so sehr, aber okay.
Witzig wäre es gewesen, hätte das junge Mädchen irgendwie einen Rechtschreibfehler gehabt. Es sagt man, ja, ich schwänze die Schule, um Messi zu sehen. Und Messi nur mit einem Messer oder so. Einfach irgendwas Offensichtliches, wo du eigentlich nicht falsch schreiben kannst, bewusst falsch schreiben, um zu sehen, dass es Absicht ist. Aber dass es wiederum witzig ist.
Was übrigens ganz witzig war, auch bei Miami, in der Partie zwischen Miami und Charlotte, zu dem Zeitpunkt stand es 0-1 für Charlotte, gab es offensichtlich für Charlotte göttlichen Beistand oder für Miami. Ich weiß es nicht genau, weil das Ergebnis war ja dann ein anderes gewesen. Denn im Publikum saßen 4 Nonnen, die sich das Spiel angesehen haben. Ich merke, du bist richtig sprachlos darüber.
Habe ich überlegt, ist das Discord abgebracht? Bin ich jetzt tot oder was ist da los? Aber ja, es saß halt ein paar Nonnen da. Haben die irgendwie Freigang gehabt oder sind die geflohen?
Keine göttlichen Beistand für irgendwen. Es scheint ja dann auch gereicht zu haben, weil Inter Miami ist der Supporters Shield Gewinner für die MLS-Saison 2024.
Ja, hätte es gedacht.
Hat sich ja schon ein bisschen länger angedeutet. Und sie können, glaube ich, auch noch die Saison mit den meisten Punkten abschließen. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das noch klappt oder nicht.
Ja, es ist halt wie gesagt klar. Also was erwartet man jetzt? Sollen wir irgendwie weinen vor Freude oder was weiß ich? Sie können natürlich noch New England Revolution einholen. Da müssen sie gewinnen. Die hatten damals 73 Punkte. Ob sie das tun, sehen wir dann. Ich meine, hat in den letzten Jahren irgendein Supporter-Shield-Gewinner auch die MLS gewonnen oder wie sieht's da aus?
Ich überlege gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher, gab es nur einen einzigen Club, ansonsten war das bis dato noch nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sollten vielleicht mal eine kurze Pause machen.
Bis gleich. Wir sind zurück aus einer weiteren Pause hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns eben so ein bisschen über die MLS unterhalten. Die neigt sich ja dem Ende zu. Und jetzt reden wir doch mal ein bisschen über die anderen Themen, die so anstanden. Nationalmannschaft, NWSL. USL machte ja im Sideline-Podcast, der ja jeden Mittwoch erscheint, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, freitags.
Okay, jeden Freitag erscheint, da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Anne ist ja eine der Moderatorinnen, genauso wie die Schattenmaus bzw. Shadow Wolf. Aber wir reden jetzt mal ein bisschen über die NWSL, beziehungsweise du darfst es machen.
Ich habe noch ganz kurz etwas nachzuholen bezüglich Supporters Shield und MLS Cup Gewinner. Das ist natürlich schon ein paar Mal vorgekommen, aber nicht wahnsinnig oft. Zuletzt war es im Jahr 2022, da war es der LAFC gewesen, die hatten beides gewonnen. Und davor war es Toronto gewesen, 2017. Und witzigerweise übrigens hat man ja das Supporters Shield rückwirkend vergeben. Das erste Mal vergeben ist es 1999. Man hat es dann aber rückwirkend bis 96 gemacht, was auch ein bisschen besonders ist. Ja, aber gehen wir zur NWSL, weil auch dort gibt es einen Supporters Shield Gewinner. Und das ist in diesem Fall Orlando, die eine ganz gute Saison gespielt haben und ziemlich verdient mit 57 Punkten auf Platz 1 rangieren. Es gibt für alle Teams noch drei Spiele in etwa. Und trotzdem können sie nicht mehr von ihrem Rang sozusagen verwiesen werden, weil sie ja 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2 haben. Und das Interessante ist, dass sie wirklich eine ziemlich gute Saison haben. Sie haben was so die meisten regulären Punkte in der Saison gilt, oder? Nee, das ist falsch formuliert, weil da können sie natürlich noch einiges an Punkten holen jetzt bei 3 Spielen. Aber sie haben die meisten, sie haben gleichgezogen mit den bisherigen Gewinnern der Kategorie die meisten Siege in der regulären Saison, nämlich mit 17. Auch da könnten sie natürlich noch nach vorne springen. Sie haben auch gleichgezogen mit den meisten Punkten der regulären Saison, mit 57. Auch da können sie ja noch weiter springen. Also da können sie noch einige Rekorde einstellen. Auch so mit Clean Sheets, da sind sie auch tie sozusagen, also gleichgezogen. Und was sie jetzt schon sozusagen, den Rekord, den sie jetzt schon eingestellt haben, war die letzte Siegesserie, die längste Siegesserie mit 24. Was ja schon dafür spricht, dass sie eine ziemlich gute Saison gespielt haben. Und sie sind natürlich schon für die Playoffs qualifiziert, logischerweise. Und das sind, ich überlege gerade, ob es da überhaupt, ich glaube, die meisten sind eh schon qualifiziert. Also bis Platz 8 sind schon alle Teams qualifiziert. Das beinhaltet zusätzlich noch Washington, Gotham, Kansas City, North Carolina, Chicago. Also Chicago kann durchaus auch gewinnen, wenn es nicht Chicago Fire ist. Portland und Bay FC. Und ja, ich überlege gerade, es gab noch eine Sache aus der NWSL, die ich erzählen wollte. Ach so, ja. Gab auch nicht so schöne Nachrichten aus der NWSL. Nämlich Just Dash hat reagiert. Die sind ja Letzter in der Tabelle und auch völlig chancenlos. Und sie haben sich von ihrem Trainer getrennt. Wenig überraschend. Außerdem nicht Ermittlung. Die ist nämlich schon abgeschlossen. Es gibt eine Entscheidung um Angel City FC, die gegen die Salary Cap Bestimmungen verstoßen hatten und jetzt mit einer Strafe von $200.000 versehen sind, sowie 3 Punkten Abzug. Und sie mussten 2 Spielerinnen, beziehungsweise 2 Spielerinnen sind für den Rest der Saison gesperrt, weil die quasi als Verstoß für die Salary Cap oder für die Salary-Regeln gekauft wurden und ja, dementsprechend jetzt nicht mehr spielen dürfen. Das ist durchaus interessant, weil es ja auch andere Teams gibt, wo man sich schon auch ein bisschen kritisch fragt, wie das da mit dem Salaries Cap funktioniert. Wir können das Team auch direkt benennen, es ist nämlich Gotham, weil bei Gotham spielen wahnsinnig viele Nationalspielerinnen und auch viele der sehr hohen Kategorie. Und es da schon die ganze Saison über immer wieder die Frage gibt, wie können die innerhalb der Regeln sein, wenn sie so viele hochkarätige Spielerinnen haben. So ein bisschen das Miami-Phänomen. Allerdings, gegen sie gibt es bisher kein Urteil oder ähnliches. Also vielleicht haben sie sich ja tatsächlich an die Regeln gehalten. Ich glaube, das war's aus der...
Regeln sind da, um gebrochen zu werden, oder?
Ja, du musst sie halt so umgehen, dass du das sich halt nicht erwischen lassen.
Eben, das können ein paar Teams in der MLS gut oder besser, weil sie lassen sich ja nicht erwischen.
Ja, das stimmt. Übrigens auch in der, oder auch die NWSL-Teams haben zum Teil Champions Cup-Spiele. Und Gotham hatte da ein sehr interessantes Spiel gegen, ich glaube, es war Ecuador? Oh shit, ich bin mir nicht mehr sicher, welches Land das war. Sie haben auswärts gespielt, so viel steht schon mal fest. Und sie sind mit einer ordentlichen Torpackung zurückgekommen. Der Endstand war nämlich 13-0 für Gotham. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, dass der Fußball, gerade so in den südamerikanischen Ländern, der Frauenfußball in den südamerikanischen Ländern oftmals noch sehr stark in der Entwicklung ist und Gotham natürlich sehr, sehr starkes Team ist, weil, wie ich es ja gerade eben schon mal angesprochen hatte, da sind extrem viele US-Nationalspielerinnen mit dabei, die extrem viel Erfahrung haben und dann unerfahrenere Teams da locker abkochen können. Und das hat man auch an den Toren gesehen. Wenn du willst, können wir direkt zum US Women National Team gehen. Ja. Da gibt es nämlich nur eine Kleinigkeit. Nur weil Emma Hayes, die ja Trainerin oder Head Coach vom US Women National Team ist, sitzt zurzeit nicht nur ständig bei den NWSL-Spielen im Publikum und sieht sich die Teams an, sondern sie baut gerade auch ein ganz interessantes System auf, nämlich dass sie quasi so eine Art Future Camp stattfinden lässt, dem vor allem U23-Spielerinnen dabei sein werden, mit der Idee, dass man eben deren Potenzial sieht und sich die besten Spielerinnen nehmen kann, um sie dann eben für künftige Herausforderungen im US-Nationalteam ausbilden zu können oder ja, entsprechend weiter trainieren zu können. Finde ich, ist eine ganz interessante Idee. Hat natürlich so ein bisschen was auch von U23-Mannschaften, die man ja eh schon kennt. Aber da ist es dann eben nochmal auf dem Niveau der Nationalmannschaften, aber nicht unter dem Aspekt, dass sie jetzt nur gegen andere U23-Teams spielen und von irgendwelchen U23-Trainern oder so behandelt werden, sondern dass tatsächlich der Head Coach, der auch mal einen tieferen Blick drauf hat und da schon auch mit dem Willen rangeht, möglichst viele Spielerinnen perfekt auszubilden, damit man sie dann für die Zukunft nehmen kann. Weil genau das ist ja das, was vielleicht zu dem US Women National Team in den letzten Jahren so ein bisschen schwerer gefallen ist, dass du zwar sehr, sehr gute Spielerinnen hattest, aber der Nachwuchs dann irgendwie, der Übergang ein bisschen schwieriger war als ein Faktor, und der andere Faktor war natürlich der Trainer, der nicht die ideale Verfassung oder der nicht die ideale Besetzung war. Das war's bei den Frauen, da ist jetzt nämlich bis dato kein weiterer Kader bekannt gegeben worden, ist auch noch ein bisschen Zeit. Aber bei den Männern ist es ja bekannt gegeben worden. Hast du dir den angesehen?
Den Kader?
Mhm.
Ja.
Was sagst du dazu?
Wenig Überraschung. Überraschung. Ich meine, klar, wenn es nach dem Haus Reiners geht, ist das Reiners schon längst wieder entlassen worden. Aber sonst, guter Kader.
Naja, was mich so ein bisschen stört, da sind so ein paar Spieler dabei, da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Rare zum Beispiel ist mal wieder so eine Frage, warum der dabei sein muss. Der hat bis dato weder bei seinem Verein so wirklich überzeugt, wie auch in der Nationalmannschaft irgendwie so wirklich überzeugt. Den schleppt man immer mit, gefühlt, weil er der Sohn des Präsidenten ist. Aber mehr Gründe gibt's eigentlich eher nicht. Und auch so bei so ein paar anderen Spielern, die zum Teil irgendwie nur zweite Liga spielen, selbst da nicht mal in der Startelf sind, die da trotzdem irgendwie mitgezogen werden. Bei jungen Spielern kann ich das vielleicht nachvollziehen, aber bei anderen Spielern finde ich das irgendwie schwieriger. Ethan Horwood beispielsweise ist so ein Fall. Der spielt bei Cardiff, spielt er hin und wieder mal, aber der ist halt nicht der Stammkeeper. Im US-Nationalteam hat er nie groß auf sich aufmerksam gemacht. Gut, er hatte auch nie viel gespielt. Aber da hätte man einen Slonina beispielsweise mitnehmen können. Der ist erheblich jünger, der hat erheblich mehr Potenzial. Und dem würde ich da viel eher die Chance geben, dass er da Erfahrung sammelt, dass er überhaupt sich unter dem neuen Trainer mal beweisen kann. Also weiß nicht, ich finde es an einigen Stellen ein bisschen unnötig. Da läuft es wieder so ein bisschen das alte Spiel. Wir nehmen jeden, Hauptsache er spielt in Europa, egal welche Liga. Klinsmann hat das ja perfektioniert, indem er dann irgendwann auch Drittligaspieler dabei hatte. So schlimm ist jetzt diesmal nicht. Aber ja, beispielsweise halt die Person Hurt, fand ich jetzt nicht, finde ich nicht überzeugend. Matt Turner ist wieder mit dabei. Da finde ich es gut. Der spielt zwar in seinem Heimteam wenig, gar nicht, aber überzeugt dafür im US-Nationalteam, finde ich.
Wird sich zeigen. Ich finde gerade, wie gesagt, in Ordnung. Der hat es mal das aufgestellt, wo er vermutet, dass er damit was reißen kann, und darum geht es ja im Endeffekt.
Na gut, aber du musst...
Klar, es ist schade für den einen oder anderen Spieler.
Im Oktober musst du nichts reißen.
Ist, aber es ist sein erstes Spiel. Also er muss natürlich nicht irgendwie den Gegner 10-0 wegschlachten, aber er muss schon eine gute was Gutes abliefern.
Nee, ich hatte eher den Eindruck, und so hat er das auch eigentlich betont gehabt, dass er die Spieler erstmal kennenlernen will und dass er sehen will, wer ist wie geeignet, was wo an sich ja nichts gegen spricht. Aber ja, wie gesagt, so ein paar Namen hätte ich da einfach direkt aussortiert, weil nimm doch die Jugend ein bisschen mit, guck dir deren Potenzial an und Slonina hat ja viel Potenzial und versuch's mit denen. Ein anderes Problem,
was... 160 Millionen Bundestrainer.
Ja. Ein anderes Problem, was aber das USMA National Team gerade hat, ist die Frage seiner verletzten Spieler. Weil die Liste an Spielern, die normalerweise im US-Nationalteam spielen, aber derzeit verletzt sind, ist unschön lang. Was natürlich jetzt bei der Benennung des Kaders für den Oktober sehr eingrenzend ist. Und zum anderen irgendwie, weiß nicht, ein bisschen besorgniserregend ist. Aber gut, wir sind noch nicht im WM-Jahr, wir haben noch Zeit bis dahin und in der Hoffnung, dass sie sich bis dahin wieder, dass bis dahin alle relevanten Spieler wieder fit sind und auch fit bleiben können. Aber wir haben so zwei Fälle dabei, da ist es schon sehr besorgniserregend. Der eine ist Tyler Adams und der andere ist Gio Reyna, die beide durchaus wichtig für die Nationalmannschaft sind, wenn sie dann Lust zu spielen haben. Der andere arbeitet schon immer sehr fleißig. Aber die wirklich sehr verletzungsanfällig sind. Ein Tyler Adams beispielsweise, der sich gerade erst von der Verletzung geholt hat. Ich glaube, es war ein Kreuzbandriss. Und nach zwei Spielen direkt wieder verletzt war. Lass es drei gewesen sein, aber es war nicht viel. Und jetzt wieder mehrere Monate ausfällt. Und auch Girana hat sich ja schon wieder verletzt und fällt wieder bis nach der Länderspielpause wahrscheinlich aus. Also da muss man mal ein bisschen genauer in der Zukunft hinschauen, wie sich das entwickelt.
Der hat sein letztes Spiel über die volle Distanz in diesem Jahr am 30. März gemacht. 24.
Reyna, oder wen meinst du?
Ja, Gio Reyna.
Na gut, bei Reyna ist es ja eher so, dass er vor allem als Joker eingesetzt...
Ja, Adams.
Ja.
Sorry, Adams.
Genau, Adams. Ja, das ist halt bitter.
Der hat in diesem Jahr hatte drei Spiele gemacht, zumindest laut Transfermarkt. Und sein vorletztes Spiel über 90 Minuten war am 11.03.2023 gegen Brighton.
Mhm, genau. Und da hat er sich direkt wieder verletzt.
Das ist unglaublich. Der Matt tut mir so leid.
Ja, das ist also.
Der ist so ein begnadeter, geiler Kicker.
Genau, der ist ein richtig guter Spieler. Und bei dem merkst du auch immer die Leidenschaft und der arbeitet auch wie ein Tier, aber ist halt leider sehr verletzungsanfällig und das ist halt das Schlimme daran. Aber er ist noch recht jung, von daher kann man vielleicht noch Hoffnung haben, dass er danach dann verletzungsfrei bleibt und die WM für das US Men National Team spielen darf und kann.
Schauen wir mal, was wird.
Ich hätte noch eine Kleinigkeit.
Was? Ja.
Die hat nichts mit den US-Nationalmannschaften zu tun, sondern geht mal wieder ein bisschen zurück in die MLS. Aber wusstest du, dass es einen Independent Supporters Council gibt im US-Fußball?
Ein was gibt's?
Ein Independent Supporter Council.
Nein.
Das ist die Supporters Clubs der verschiedenen MLS-Teams haben sich sozusagen zusammengeschlossen, schon vor längerer Zeit. Und haben dort eine Art Konzil. Dort trifft man sich dann, bespricht Dinge, trifft wahrscheinlich auch ein paar Beschlüsse. Vielleicht wählen sie auch irgendeinen Papst, ich weiß es nicht. Und es gibt einen Club, der hat zwar verschiedene Supporters-Clubs, aber keiner von diesen Clubs ist bis dato in dieses Konzil mit aufgenommen worden. Rate, welcher Club es ist.
Keine Ahnung, ich denke, sag ich mir das jetzt gleich.
Es ist Miami, natürlich, also Inter Miami. Und vier ihrer Supporters-Clubs haben den Antrag gestellt, dort aufgenommen zu werden. Und sie sind alle abgelehnt worden.
Wieso das?
Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich vermute, das ist so ein bisschen wie bei den Steinmetzen. Wahrscheinlich läuft es auch exakt so ab. Man trifft sich in irgendeiner Höhle oder so, in einem geheimen Gebäude. hat so seine Bierkrüge, dann werden halt die Dinge da besprochen. Aber um reinzukommen, musst du erst ja, ganz viele Anträge stellen und du brauchst den richtigen Befürworter. Und das haben die Miami-Fans bis dato wahrscheinlich nicht.
Ja, schon besser, dass Inter Miami nicht dabei ist. Wird auch eh keiner.
No.
Aber hast du noch was?
Nein.
Wunderbar, wir sind durch für heute. Wir sind durch mit der 209. Folge unseres MLS-Podcasts. Wie immer, Feedback gerne gesehen. Folgt uns auf Social Media, sofern ihr das nutzt. Wenn nicht, dann willkommen im Club. Wenn ihr die Folge hört, wird es wahrscheinlich kurz vor dem letzten Spieltag sein. Ihr könnt mal eure Prognose abgeben für die Playoffs. Wer wird am Ende Sieger sein? Welche zwei Teams überraschen? Positiv, wie auch negativ. Und da sind wir wieder da bei Folge 210 unseres MLS-Podcasts. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.